Klosterflüstern. Willkommen zur 37. Folge. Mein Name ist Stefan Wohlfahrt und ich versuche, auch mit dieser Folge, meine Hörer anzuregen und neugierig zu machen auf das, was für mich christliche Spiritualität ausmacht. Heute: Wer schreibt, der bleibt. Es sei denn, du bist Jesus. Warum Jesus nichts aufschrieb. Ja, wie ist das mit dieser Redensart? Wer schreibt, der bleibt. Alles vom Winde verweht? Eigenartigerweise ist das bei Jesus gerade nicht so, auch wenn über ihn viel geschrieben wurde. Jedes Jahr, wenn es auf Ostern zugeht, wird Jesus wieder so ein bisschen sichtbarer, auch für Menschen außerhalb der Kirchen. Die großen Tageszeitungen bringen irgendeine Story, die mal mehr oder weniger Erkenntnisgewinn bringt. Über Jesus ist scheinbar alles gesagt, geschrieben, gedacht, könnte man meinen. Doch mir fällt da immer noch was ein. Zum Beispiel eben diese Frage, die dieser Folge ihren Titel gab, die sich viele noch nie gestellt haben, die aber durchaus von Bedeutung ist. Warum hat Jesus eigentlich nichts aufgeschrieben? Er konnte ganz sicher lesen und schreiben, sonst hätte er nicht in der Synagoge aus der Schrift vorlesen können, als man ihm die Schriftrolle mit den Texten des Propheten Jesaja reichte. Er hinterließ aber nichts Schriftliches. Doch halt, einmal, so erzählt's das Evangelium, hat er etwas in den Sand geschrieben. Und wir wissen nicht mal, was das war. Das war nämlich oder passierte, als er aufgefordert wurde, eine Ehebrecherin zu verurteilen. Was er da schrieb, war gleich wieder vom Winde verweht. Keiner weiß, was es war. Und vielleicht war es ja auch nur eine symbolische Geste, wie so vieles bei ihm. Gotthard Fuchs meint, das Geschriebene oder das, was man schriftlich hat, erscheint sicher und verlässlich. Aber es kann auch in falscher Weise fixieren und sogar töten. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, hat Paulus den Christen ins Stammbuch geschrieben. Was sagt das nun über die, ich kann fast sagen, Schreibverweigerung Jesu? Mir kam da der Gedanke, Jesus wollte sich nicht festlegen lassen auf etwas Geschriebenes. Das Geschriebene neigt zur Erstarrung. Ihm fehlt der Klangraum. Es entbehrt der Schwingung, die mich erschüttern und berühren kann. Es spart die Präsenz hinter dem Wort aus. Der indische Jesuit Raimund Panikkar sagt sogar: Ein echter Meister spricht zu den Herzen seiner Hörer und liest nicht vom Papier ab. Jesus hat zu den Herzen seiner Schüler gesprochen. Wenn Jesus sprach, dann war das immer auch ein Ereignis, so wie es in dem Rahmen, die uns das Evangelium gibt, oft auch dargestellt wird. Oft verknüpft das Reden Jesus sich mit einer Handlung, einem Zeichen. Und seine Gleichnisse waren wie gemalte Bilder, sicher gestenreich und auch interaktiv. Ja, er inszenierte seine Botschaft geradezu, so wie später auch der heilige Franziskus, der oft mehr mit Gesten und Zeichenhandlung predigte als mit wohlfeilen Reden. Während die Worte der Propheten oft von Schülern aufgeschrieben wurden, war das bei Jesus nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus mit solcher Lebendigkeit und Intensität interagierte und die Menschen berührte, dass niemand auf die Idee kam, jetzt mal Tafel und Stift hervorzuholen. Stattdessen haben wir die mehr oder weniger lange nach Ostern niedergeschriebenen 4 Evangelien über Jesus. Und übrigens gibt es ja auch noch die Apokryphen-Evangelien, die nicht in den Kanon über biblische Schriften aufgenommen wurden, von denen ich besonders das Thomas-Evangelium als bereichernde Quelle nennen möchte. In diesen Schriften wurde gesammelt, was Menschen mit Jesus erlebten, wie sie ihn erfahren haben, was für Worte und Sprüche ihr Herz berührt haben, und manch einer hatte sich zu Hause dann vielleicht doch den ein oder anderen Gedanken aufgeschrieben. Also alles indirekte Quellen. In der biblischen Forschung wurden die Evangelien oft wegen ihrer Unterschiedlichkeit gegeneinander ausgespielt und manchmal auch zu Tode erklärt. Das eine war dann echter, glaubhafter, historischer als das andere. Mit der Brille des Zeitgeistes wurden oft die eigenen Vorlieben und Muster in die Texte hinein erklärt. Dabei kann man schon sagen, jeder Evangelist beschreibt seine Jesus-Erfahrung oder die seiner Zeugen, aber auch seinen Jesus. Daher ist jeder Jesus gefärbt. Aber auch jeder Christ braucht seine eigene Aneignung dessen, was Jesus für ihn ist. Und doch schreibt jeder Evangelist in großer Treue und Wahrhaftigkeit und Ehrfurcht auf, was er erinnerte, beziehungsweise was andere an Erinnerungen mit ihm teilten. Für mich sind die Evangelien ein erstaunliches Zeugnis der Pluralität unserer Jesus-Erfahrung, der Vielstimmigkeit auch unseres Glaubens. Jedes Beschreiben von Jesus muss unvollständig, ja widersprüchlich gefärbt erscheinen, weil keiner in Distanz blieb, keiner alles erfassen konnte, sondern ein von Jesus ergriffener wurde, andere Seiten in ihm berührt wurden, anderes erinnerlich wurde. Der Evangelist Johannes mit seiner eher verinnerlichten und mystischen Darstellung Jesu wird ja in der Forschung oft als der hingestellt, der so sein eigenes Ding gemacht hat, was eigentlich nicht viel mit dem wirklichen Jesus zu tun hätte. Was wäre aber, wenn gerade dieser Johannes das wiedergab, was den anderen dreien verschlossen und unzugänglich blieb, weil sie dafür keinen Sensus hatten, weil das eben nicht ihr Zugang war? Für solche Gedankengänge sind inzwischen auch manche Exegeten wieder offen. Und natürlich färben sich die Aussagen und Worte in der Aneignung durch einen anderen. Sie bekommen ein anderes Aroma, einen eigenen Stil. Wenn Johannes tatsächlich der Jünger war, der am Herzen Jesu ruhte, so wie es im Johannesevangelium heißt, der ihm besonders nahe stand, dann hat er vielleicht diesen besonderen Zugang zu der mystisch-meditativen Seite Jesu. Jeder geht seinen eigenen Weg mit Jesus, nimmt etwas auf, was ins eigene Herz fällt, was die eigene Empfänglichkeit berührt. Und jedem leuchten andere Einsichten auf. Das ist ja bis heute so im Umgang mit der Bibel. In jedem von uns wächst auch aus der Beziehung zu Jesus ein eigener Erfahrungsraum. Und es gibt das geschriebene Evangelium, das heißt, eigentlich sind es vier. Und es gibt das von mir empfangene und angeeignete Evangelium, das sich mit meinen Erfahrungen ja meinem Leben verbindet. Auf unserem Weg im Glauben kommen wir sozusagen zu unserem ganz eigenen, ganz persönlichen Evangelium. Und das speist sich natürlich aus den biblischen Quellen zuerst, doch auch aus dem Geist Jesu, den die Quellen atmen und der durch mein Leben und Erleben hindurch atmen kann. In meiner Meditation der Geschichten, Bilder und Sprüche atme ich das Geschehen, die Botschaften ein und schreibe sie in mein eigenes Leben fort. Deshalb verheißt uns ja Jesus im Johannesevangelium seinen Geist, damit wir nicht stehen bleiben beim aufgeschriebenen Wort, sondern es als Samen in unser Herz senken, davon inspiriert werden. Und damit die Inspiration nicht abhebt oder vom Ego instrumentalisiert wird oder als Ideologie missbraucht wird, braucht es das Korrektiv der anderen, die mit mir glauben und Jesus folgen. Und natürlich braucht es immer wieder die Rückbindung an die Evangelien, an die Quellen. Nochmal möchte ich Gotthard Fuchs zu Wort kommen lassen. In dem Geist, den Jesus verheißt und danach Paulus lebendig macht, ist die Schrift immer zu überschreiten, auf ihren ungeschriebenen Sinn hin, auf das weiße Feuer zwischen den schwarzen Buchstaben, wie die Kabbala sagt, auf das hin, was Gott unmittelbar in die menschlichen Herzen und nicht auf Pergament geschrieben hat. Das vorletzte Wort in dieser Folge über Jesus, sein Reden und Nichtschreiben, soll ausgerechnet ein Muslim haben. Der islamische Mystiker und Poet Jalaluddin Rumi sagt im 13. Jahrhundert über Jesus: Nicht was Jesus sagte oder tat, ist das Wunder. Das Wunder ist Jesus selbst. Über Wunder kann ich mich wundern, ich kann ihr Geheimnis bestaunen. Doch fassen und kategorisieren kann ich sie nicht. Dazu sind sie zu ungreifbar, mehrdeutig und flüchtig, wenn ich ihnen zu sehr auf die Pelle rücke. Und zuletzt noch einmal ein Nicht-Christ, der Zeugnis gibt über Jesus. Der indische Dichterphilosoph Rabindranath Tagore schreibt: Die Lehre Jesu ist keine Wahrheit, die man in einen Vers der Heiligen Schrift einschließen kann, sondern sie zeigt sich als Wahrheit seines Lebens. Bis heute blieb sie lebendig wie ein immergrüner Feigenbaum, der immer neue Zweige hervorbringt. Ja, da ist also noch viel Leben drin. Das Leben Jesu entfaltet sich weiter in unser Leben, in unsere Beziehungen und in den Lauf dieser Welt. Möge dieser Baum für dich grünen und viele Früchte tragen.